Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
Ich begrüße Sie zu einem Tacheles mit Damian Böselager, Jahrgang 1988, Unternehmensberater, Journalist, Politiker, Mitbegründer der Partei Volt, frisch gebackener Europaabgeordneter. Sie haben, Herr Böselager, Volt zusammen mit anderen als gesamteuropäische Partei vor 2 Jahren gegründet, ziehen jetzt als einziger von 146 Kandidaten europaweit ins Parlament für Volt ein. Die junge Partei hatte sich ein sehr ehrgeiziges Ziel für diese Europawahlen gesteckt. Sie wollten auf Anhieb Fraktionsstärke erreichen, das heißt mindestens 25 Abgeordnete aus mindestens 7 Ländern. Das hat erkennbar nicht geklappt, und zwar so ganz und gar nicht. Wenn dieses Ziel tatsächlich ernst gemeint war, dann erleben Sie gerade einen typischen Fall von Selbstüberschätzung?
Also man muss dazu sagen, dass wir zu dritt angefangen haben, diese Partei aufzubauen. Vor 2 Jahren, am 29. März 2017, haben wir uns gegründet, an dem Tag, an dem Artikel 50 eingereicht wurde. Und da war unser Ziel, okay, wir bauen eine europäische Partei auf und wir werden mit 25 Sitzen das erste Mal ins Europäische Parlament als gemeinsame Partei einziehen, mit dem gleichen Namen, mit dem gleichen Logo sozusagen.
Und das war ganz ernst gemeint oder so unter dem Motto, naja, ruhig mal nach ein paar Sternen greifen, besser als tiefstapeln?
Also wenn man zu dritter sitzt und sagt, okay, warum macht man das? Weil man eben sieht, dass wir tatsächlich europäische Politik brauchen, um die europäischen Probleme zu lösen. Und dann sagt, okay, wir versuchen das mal als unsere Zielsetzung zu nehmen und dann loszulegen. Dann weiß ich nicht, ob das nach Sternen greifen ist. Ich meine, wir haben in der Zeit irgendwie es geschafft, tatsächlich aus 8 Ländern anzutreten. Wir haben 14 Parteien registriert. Wir haben jetzt 45.000 Mitglieder. Für mich ist das ein krasser Erfolg, ob es dann genau diese 25 sind, die das Ziel waren oder nicht. Ich bin, glaube ich, auch so ganz zufrieden mit dem Ergebnis.
Gut, aber das ist jetzt nur einer geworden, Sie selbst. Und als einer ist man natürlich ziemlich allein. Also wie es mal hieß, wir werden Brüssel aufmischen, das wird erkennbar nicht passieren.
Mal sehen. Also es ist tatsächlich so, dass ich der einzige europäische Parlamentarier bin, der von verschiedenen Leuten gewählt wurde, auch über die nationalen Grenzen hinaus. Auch wenn diese Stimmen mir nicht geholfen haben, ins Europäische Parlament einzuziehen, sondern das waren nur die 250.000 aus Deutschland. Es ist trotzdem so, dass da nochmal 250.000 Leute überall in Europa für mein Programm gesprungen oder für unser Programm gestimmt haben und für diese Politik gestimmt haben. Das heißt, in Paris, in irgendwo kleinen Städten in Bulgarien haben Leute gefeiert, als ich diesen Sitz bekommen habe. Und das ist für mich ein krasser Erfolg für die europäische Demokratie.
Also wenn es das gäbe, was es nicht gibt, nämlich länderübergreifende gemeinsame Listen, die dann auch gemeinsam überall gewählt werden könnten, ohne dass sie nationale Wahlbestimmungen und nationale Wahlsysteme bedienen müssen, dann hätte das anders ausgesehen?
Dann hätten wir sehr viel mehr Leute vielleicht reinschicken können, auf jeden Fall. Aber es gibt noch einen wichtigen Grund, warum wir auch nicht mehr Leute reingeschickt haben. Und das sind tatsächlich die Hürden der Demokratie, die in den einzelnen Ländern bestehen. Das ist ein absoluter Wahnsinn, wenn man sich das anschaut, wie schwer es ist, in manchen Ländern eine Partei zu registrieren. Das ist der erste Schritt. Wie schwer es ist, in manchen Ländern tatsächlich zu den Europawahlen zugelassen zu werden. Italien, Frankreich, also Italien zum Beispiel, brauchten wir 150.000 Unterschriften, die gegeben werden mussten mit einem Notar, der auf dem Platz sitzt und das abzeichnet, während die Unterschrift gegeben wird. Das hat in der Zeit, in der dieses Gesetz existiert, noch keine Partei geschafft. Die kaufen sich dann immer irgendwelche alten Logos von irgendwelchen Parteien, um dann antreten zu können. Das ist ein Schwachsinn und das ist auch eine der Aufgaben, die ich mir gestellt habe, das irgendwie anzugreifen und zu verändern. In Frankreich braucht man 1 Million Euro, weil man seine Wahlzettel selber drucken muss und selber an die Wahlämter schicken muss. Das heißt, um überhaupt physisch gewählt werden zu können, muss man seine Wahlzettel selber drucken. Das ist der Wahnsinn, der da in Europa tatsächlich existiert. Und ich glaube, wenn man eben dahin kommt und diese Hürden auch absetzen kann, dann könnten wir auch sehr viel erfolgreicher sein.
Sie haben in Deutschland jetzt mit Ihrer Partei, mit Volt, 0,7% der Stimmen bekommen, in anderen Ländern sogar etwas mehr. Aber in Deutschland reicht es jetzt für einen Sitz, weil Deutschland 96 Sitze im EU-Parlament zu vergeben hat. Vielleicht ist eine Hürde, die Sie übersprungen haben, sogar noch wichtiger für die Zukunft der Partei. Nicht diese 0,7% mit dem Sitz, sondern die 0,5%, die es bedarf für die Parteienfinanzierung. Und da Sie ja weitere große Ziele sich gesetzt haben, das wollt bei allen Wahlen, nicht nur bei Europawahlen und in möglichst allen EU-Ländern tendenziell antreten will, ist das natürlich wichtig. Irgendwie muss es ja finanziert werden.
Also ganz kurz zu den anderen Erfolgen. Diese 2% in den Niederlanden und in Luxemburg machen mich extrem stolz, weil 2% einer Wahlbevölkerung davon zu überzeugen, eine neue positive Partei zu wählen, die einfach sagt, versuchen das jetzt europäisch, finde ich total genial. Und ich bin total stolz auf den Wahlkampf, den die da gemacht haben. Es war einfach richtig, richtig gut. Parteifinanzierung ist natürlich was, worüber sich unser Schatzmeister freut, weil wir jetzt in der Lage sein werden, zumindest mal eine Kraft anzustellen, die die administrativen Aufgaben erledigt, weil wir bis jetzt ja eigentlich nur über Volontäre gearbeitet haben. Und das jetzt langsam zu überführen in Strukturen, die auch Angestellte haben, die fester funktionieren, das ist, glaube ich, einfach ein großer Schritt auch für uns.
Und dann tendenziell bei nationalen Wahlen, bei kommunalen Wahlen antreten und in allen EU-Ländern, ich meine, das ist ein Brocken, den Sie sich da vorgenommen haben.
Ja, aber deswegen haben wir es ja auch jetzt schon gemacht. Wir sind in Wachenheim und in Mainz tatsächlich in die lokalen Räte reingewählt worden und sind damit schon, haben für mich damit auch einen krassen Erfolg gemacht, der genauso wichtig ist wie dieser europäische Parlamentariersitz, weil wir gezeigt haben, dass es eben genau diese Idee ist. Man hat lokal eine Partei, die heißt Volt, und dann sollte es eben auch auf europäischer Ebene die Partei geben. Wir sind auch in Modena angetreten und in Bulgarien lokal, und die Idee ist tatsächlich zu sagen, okay, auf einem gemeinsamen Grundsatzprogramm, was europaweit von Europäern gemeinsam geschrieben ist, werden jetzt auch lokal und regional und national dann eben Leute antreten.
Jetzt sind Sie einer von 751 und als solcher natürlich sehr allein. Es bietet sich an, sich einer Fraktion anzuschließen. Gibt mehr Rechte, gibt mehr Finanzen, gibt Mitarbeiter. Aber welcher? Ich sehe Sie inhaltlich thematisch bei den Liberalen, Macron-Bewegung, ehemalige ALDE, jetzt Renaissance vielleicht, mit einem ordentlichen Schuss Grüne. Wissen Sie schon, wo Sie hinwollen?
Also der Erkenntnisprozess, den ich durchlaufen bin und den auch viele unserer Mitglieder durchlaufen, ist zu verstehen, dass man als Unabhängiger im Europäischen Parlament eigentlich fast gar nichts bewegen kann. Da ist es tatsächlich so, dass das Parlament so aufgebaut ist, dass die Leute, die in Gruppen sind, bevorzugt werden und tatsächlich auch Gesetze umsetzen können und so weiter und an legislativen Vorhaben arbeiten können. Und deswegen gibt es natürlich großes Interesse zu sagen, okay, in welche Gruppe könnte man gehen, die uns am besten ermöglicht, unser Programm umzusetzen.
Und welche wird es sein?
Ich gehe noch ganz kurz aufs Programm ein und dann beantworte ich Ihre Frage. Das Programm ist aufgebaut als EU-Reform. Also wir wollen gerne die EU so reformieren, dass sie eben funktioniert. Ich hatte kurz schon über das Wahlrecht geredet. Und das zweite große Thema ist zukunftsfähige Wirtschaftspolitik. Und das dritte Thema ist eine nachhaltige und gerechte Gesellschaft, mit dem europäisch Klimawandel bekämpfen und tatsächlich auch ein europäisches Migrations- und Asylsystem aufzusetzen. Und da haben Sie recht, gibt es eigentlich genau zwei Gruppen, die theoretisch möglich wären. Das wären eben die Liberalen und das wären Grüne. Und für uns ist es tatsächlich so, dass ich ein Verhandlungsmandat bekommen habe für diese beiden Gruppen und gerade jetzt aus Brüssel komme und da verhandelt habe, also welche Gruppe von denen uns am ehesten möglich machen wird, unser Programm umzusetzen, was ich vorgestellt habe.
Aber da kommen Sie auch als Einzelner. Sie sind eben nicht zu dritt, zu vier, zu fünf, zu sieben, sondern alleine. Da werden die sich jetzt nicht ein Bein ausreißen, um Sie aufzunehmen.
Die Gruppen haben eben wegen diesen Mehrheitsverhältnissen ein extremes Interesse daran, für jeden einzelnen Parlamentarier zu kämpfen. Und die Angebote sind sehr werbend. Eigentlich fast jede Gruppe hat uns angeboten, bei ihnen mitzumachen. Es ist auf jeden Fall so, dass wir da, glaube ich, eine ganz gute Verhandlungsbasis zumindest jetzt am Anfang haben.
Sie schwanken noch.
Also wir haben die Angebote auf dem Tisch. Und was jetzt gerade passiert ist, dass die Mitglieder europaweit darüber abstimmen, was sie wollen. Also wollen sie, dass wir unabhängig bleiben? Wollen Sie, dass wir zu den Grünen und Eva dazugehen oder wollen Sie, dass wir zu den Liberalen dazugehen? Das sind die drei Möglichkeiten, über die abgestimmt wird. Und ich glaube, das ist auch ein total schönes Zeichen für europäische Demokratie, dass wir halt europaweit unsere Bewegung darüber abstimmt und nicht nur irgendwie aus Deutschland oder so, sondern tatsächlich alle gemeinsam sagen, okay, wir wollen, dass Volt eben in diese Fraktion geht oder eben unabhängig bleibt.
Das Manager-Magazin hat geschrieben, mit Ihnen kommt McKinsey-Geist in das EU-Parlament. Sie haben für McKinsey gearbeitet, Sie haben einen Bachelor in Philosophie und Wirtschaft, einen Master in öffentlicher Verwaltung. Können Sie damit was anfangen oder ist Blödsinn?
Das ist, glaube ich, so ein Label, was man nicht so leicht irgendwie los wird. Für mich war das eine total tolle Zeit da, weil ich vor allem im sozialen und im öffentlichen Sektor gearbeitet habe und da einfach, glaube ich, strukturiert denken gelernt habe und ein bisschen verstanden habe, wie man schnell Dinge umsetzen kann.
Und man merkt dem Programm von Volt schon an, und deshalb schwanken Sie auch noch zwischen den Liberalen, wo es ja auch zum Teil Wirtschaftsliberale sind, die in der Fraktion sind, und den Grünen. Man merkt diesem Programm an, da ist schon unternehmerisches Denken und auch ein unternehmerisches Interesse drin.
Ich glaube, was man viel mehr sieht, ist, dass dieses Programm, und das ist vielleicht auch ein Teil dieses Pragmatismus, den wir da irgendwie versuchen anzuwenden, sehr darauf bedacht ist, die richtigen Argumente zählen zu lassen. Also als wir es geschrieben haben, haben wir uns hingesetzt und ganz am Anfang einfach mal gesagt, was sind die großen Themen und die Themen, die uns wichtig sind, und haben die einfach alle aufgeschrieben als Frage. Und dann haben wir gesagt, okay, welche Antworten gibt es denn in Europa schon? Gibt es irgendwie zum Beispiel in Estland eine gute Digitalisierung des Staates, die uns vielleicht helfen würde, das auch eben europaweit besser zu machen? Und das ist der Ansatz, den wir gewählt haben, zu sagen, okay, und das würde man dann in so Beratersprech irgendwie Best Practices nennen, dass man sagt, okay, was sind denn wirklich die Dinge, die schon funktionieren? Und wie können wir die am ehesten umsetzen politisch?
Da muss ich aber doch noch wissen, warum Sie, wenn es Ihnen ja tatsächlich um inhaltliches, programmatisches gibt, nicht von vornherein als Unterstützergruppe der Grünen oder von mir aus der Liberalen gegründet haben. Also warum brauchte es den deutschen Wahlzettel betrachtend noch eine 40. Partei? Ist ja alles irgendwo vorhanden.
Da hilft es, glaube ich, den Gedankenprozess zu verstehen, den wir durchlaufen sind. Also wir saßen da mit einer Französin, einem Italiener und mir und haben uns unseren Kontinent angeschaut und haben gesagt, Brexit passiert, in Amerika ist Trump am Start und scheint es irgendwie immer mehr so in diesen populistischen, rechtsnationalen Weg zu gehen. Und das ist nicht das, was wir wollen. Und gleichzeitig gibt es große europäische Themen, viele sind bekannt, Migration, aber auch Jugendarbeitslosigkeit, Klimawandel, wo ganz klar ist, die können wir nur gemeinsam europäisch lösen. Und dann gibt es viele verwaltende Parteien, die irgendwie nicht so eine wirkliche Vision für Europa haben. Das war unser Anfangsgedanke. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich müssten wir halt europaweit einen politischen Aufbruch schaffen, der mit einer positiven Vision und mit einer Vision eines bisschen integrierteren Europas, zumindest was diese großen
Themen angeht. Versuchen die anderen Parteien Familien, die zwar nicht als europäische Partei funktionieren, aber Familien gründen, die sich dann schon auch eine europäische Plattform geben, die versuchen das alle auch.
Im Europäischen Parlament siegt oft die nationale Politik. Ja? Also in den europäischen Gruppen ist es so, dass dann tatsächlich auch nationale Abstimmungslisten aufgestellt werden. Das heißt, da stimmt dann innerhalb einer Gruppe die nationale Delegation anders als die Nachbarlandsdelegation. Und wenn man sich dann den Rat anschaut, ist es ja ganz klar einfach nationale Interessen. Und uns fehlt einfach dieser europäische Ansatz. Deswegen haben wir so einen starken Wert darauf gelegt, das Programm gemeinsam mit Europäern zu schreiben.
Und im Vorwort dieses Programms steht der schöne Satz: Im Vorfeld haben wir sichergestellt, dass alle im Wahlprogramm beschriebenen Vorhaben im Europäischen Parlament verwirklicht werden können. Auch das ist wieder ein Stück hochstapeln, weil da einige Punkte drinstehen, die schlechterdings nicht im Europäischen Parlament entschieden werden, die nur einstimmig im Rat, also da, wo die EU-Regierungen zusammensitzen, entschieden werden können. Ich nenne nur mal Mindestbesteuerung für multinationale Konzerne oder die institutionellen Reformen, die Sie gerne haben möchten, tendenziell eine richtige europäische Regierung aus der Kommission machen. Das alles kann das Europäische Parlament nicht umsetzen.
Also wir haben darauf geachtet, dass es EU-Kompetenzen sind. Und diese Themen, also zum Beispiel Mindestbesteuerung, ist tatsächlich etwas, was innerhalb der Binnenmarktvorschrift angegangen werden könnte. Natürlich gibt es dann den Rat, der muss das dann nochmal...
Einstimmig. Steuersachen sind einstimmig. Das zu ändern wiederum kann man nur einstimmig.
Wir wollen auch die Einstimmigkeit abschaffen. Also das müsste auch einstimmig passieren. Aber das sind alles Dinge, die möglich sind, wenn man darauf hinarbeitet. Wir wollten aber nicht irgendwas versprechen, was regionale oder nationale Kompetenz ist. Und wir haben tatsächlich die Parlamentsprogramme der Parteien in der Vergangenheit analysiert und da stehen Kompetenzen drin, die tatsächlich lokale Kompetenzen sind teilweise. Beispiel Bildung, werden dann Sachen versprochen in dem europäischen Programm, wo man sich denkt, so wie kommt ihr denn jetzt auf diese Idee? Also für uns war wichtig, das sind Themen, da können wir Druck aufbauen, wenn wir im Europäischen Parlament sind. Und ja, wir können aus dem Parlament heraus dann Druck auf den Rat ausüben. Aber es sind Themen, wo wir tatsächlich auch innerhalb des Rahmens, der von der Kommission gegeben wird, dann auch tatsächlich irgendwie Vorschläge machen können. Ja, aber diese ganzen Themen sind tatsächlich Themen, die beschlossen werden könnten.
Ein Schuss Realismus kam rein bei der Forderung, dass man eine europäische Armee der Willigen möchte. Also wissend, dass es sicherlich keine Mehrheiten im Moment geben wird, auf europäischer Ebene dafür eine europäische Armee zu gründen. Aber vielleicht gibt es ein paar, die das wollen.
Ich glaube, man fühlt er so ein bisschen diesen Kampf, den wir natürlich auch intern hatten, zwischen Vision und was ist jetzt für diese Legislaturperiode möglich? Also wenn man sich unser Grundsatzprogramm anschaut, da ist da ganz klar die europäische parlamentarische Demokratie drin. Also wir wollen gerne, dass wir die europäischen Themen lösen können über eine europäische Premierministerin, die durch das Europäische Parlament... Ein föderales Europa, was tatsächlich subsidiär funktioniert, aber es funktioniert und nicht eben daran scheitert, die ganzen Themen anzugehen, wie es jetzt in den letzten Jahren oft war. So, das ist das Ziel, das ist unsere Vision. Und wir haben jetzt gesagt, was können wir in diesem Europawahlprogramm versprechen, was ambitioniert ist, aber möglich ist mit den Kompetenzen, mit den Verträgen, die derzeit existieren.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit der Sendung Tacheles, heute mit dem einzigen Europaparlamentarier der jungen europäischen Partei Volt, Damian Böselager. Zwei gegenläufige Trends, Herr Böselager, hat es gegeben bei den europäischen Wahlen. Zum einen ein deutliches Engagement der Pro-Europäer. Wahlbeteiligung hat zugenommen und gleichzeitig ein erhebliches Erstarken der Rechtspopulisten und der Nationalisten. Wie erklären Sie denn jetzt gerade den Pro-Europäern, wenn es wahrscheinlich ein monatelanges Schachern um die Nachfolge von Jean-Claude Juncker im Amt des Kommissionspräsidenten geben wird?
Also grundsätzlich ist es ein politischer Prozess, darüber nachzudenken, wer jetzt der Nachfolger wird. Das ist, finde ich, an sich jetzt nicht verwerflich. Wie gesagt, mein Ziel, das hatte ich vorher auch schon gesagt, ist, dass das eigentlich einfach über das Parlament zukünftig bestimmt wird. Einfach eine Mehrheitsentscheidung des Parlaments sagen wird, wer wird tatsächlich.
Gut, aber so ist es jetzt nicht. Im Moment entscheiden hauptsächlich unter Berücksichtigung der Wahlergebnisse die Regierungschefs und Chefinnen der EU-Länder. Und da es da halt immer einen großen Ausgleich geben muss, Mann, Frau, rechts, links, geografisch, Ost, West und all das, mag das vielleicht für Insider nachvollziehbar sein. Aber für diejenigen, die sich jetzt nicht bis ins letzte Detail damit beschäftigen, wirkt es wieder so, mein Gott, die denken nur an sich. Die zerren jetzt um jeden Posten und es geht nur um Proporz.
Also eigentlich ist es ein super spannender Prozess, ja, weil man hat die Regierungschefs, die gewisse politische Couleur haben, und man hat das Parlament, was auch jetzt eine gewisse politische Aufteilung hat. Wenn man verschiedene Namen durchgeht, dann wird dann immer darüber nachgedacht, okay, wer hätte denn eine Mehrheit dafür im Parlament und wer hätte denn eine Mehrheit da bei den Regierungschefs? Und das ist eigentlich eine spannende Frage. Wenn man sich die Kandidaten eben anschaut, dann sieht man, dass die halt alle Vor- und Nachteile haben in diesen beiden Gremien, die ich gerade besprochen habe. Also zum Beispiel Frau Vestager,
die Liberale,
hat den Nachteil fürs Parlament, dass sie sich eben nicht an diesen Spitzenkandidatenprozess gehalten hat und dass die Liberalen gesagt haben, wir wollen gerne 7 Leute aufstellen und nicht einen. Und damit ist dann eine Wahl vom Parlament für Frau Vestager eine Wahl gegen den Spitzenkandidatenprozess und damit schwächen sie dann so diese Idee von immer mehr hin zu einer europäischen Demokratie.
Und dann gibt es Timmermans von den Sozialdemokraten aufgestellt und es gibt den deutschen Weber von der EVP, der Europäischen Volkspartei, aufgestellt. Wäre der für Sie wählbar?
Also wir haben innerhalb der Bewegung noch nicht entschieden, wen wir unterstützen würden. Es ist für mich aber relativ klar, dass das nicht die präferierte Option ist.
Jede Stimme zählt, aber letztendlich dann eben auch nur eine Stimme.
Korrekt, es ist auch nur eine Stimme, die meine ist. Ich glaube, was interessanter ist, darüber nachzudenken, ist, wird er das schaffen, ernannt zu werden? Und da gibt es einfach große Fragezeichen gerade. Auch weil eben die Konservativen jetzt nicht die krassesten Erfolge hatten. Und es ist also nicht ganz klar, glaube ich.
Schon im auslaufenden Parlament waren rund 20% zumindest EU-skeptisch. Nicht alles EU-Gegner, aber EU-skeptisch. Und die Rechtspopulisten und Nationalisten werden sich zu einer Fraktion zusammenschließen. Wenn sie das tun, dann haben sie erheblich mehr Einfluss. Wie wird man damit umgehen können? Reicht es ein einfaches Wir gegen die, also die Pro-Europäer gegen die Anti-Europäer? Macht man sich da dann nicht ein bisschen zu leicht?
Das ist eine Frage, die sich, glaube ich, gerade die Führung im Parlament stellen. Inwiefern sollten da auch Ausschüsse vergeben werden?
Also genau. Wenn die sich zu einer Fraktion zusammenstellen, dann müssen sie auch Spitzenposten innerhalb des Parlaments bekommen.
Ich glaube, der Effekt, den ich sehe, der positiv ist, ist, dass die proeuropäischeren, die sind ja nicht alle proeuropäisch, aber proeuropäischen Parteien sich mehr gegenseitig zuhören müssen. Dadurch, dass diese klare Mehrheit von den Konservativen und den Sozialdemokraten eben so nicht mehr existiert, sitzen jetzt da tatsächlich die Liberalen und die Grünen noch mit am Tisch und man muss gemeinsam irgendwie Prioritäten für die nächste Legislaturperiode aufsetzen. Und das ist ein ganz interessanter Nebeneffekt davon, wie man wirklich dann im Parlament mit diesen Personen umgeht.
Darf man in Sachfragen mit ihnen zusammenarbeiten?
Das ist eine spannende Frage. Ich habe keine parlamentarische Erfahrung. Ich werde mich jetzt erstmal hinbegeben und dann überlegen, wie ich da am besten eben unser Programm umsetzen kann. Es ist ganz klar, dass das für uns ein extremer Gegenpol sind. Ich meine, wir sind irgendwie die positiven, pragmatischen, paneuropäischen Neupolitiker. Und dann gibt es da Herr Strache, Herrn Berlusconi und Herrn Farage, die da sitzen. Und dann denke ich mir, es kann einfach nicht sein, dass die in diesem gleichen Raum mit einem sitzen und einfach seit Generationen Politik machen, die genau gegenläufig ist.
Ist nicht eine Entwicklung, die viel beunruhigender ist als dieses? Im Parlament sind die Pro-Europäer ja in der Mehrheit nach wie vor. Dass in der EU-Kommission und auch im Rat, also der Gruppe der EU-Regierungen, Rechtspopulisten, Nationalisten Sitz und Stimme bekommen werden. Denn in Italien, Polen und Ungarn stellen sie die Regierung und werden auch Kommissare, Kommissarinnen entsenden können, beziehungsweise eben bei den Gipfeln Sitz und Stimme haben.
Ja, da muss man, glaube ich, auch die einzelnen Charaktere anschauen und schauen, wer dann tatsächlich hingeschickt wird und inwiefern die in der Lage sein werden, wirklich destruktive Politik zu machen oder eben auch was Positives mitzugestalten. Es kommt dann, glaube ich, wirklich auf die Charaktere drauf an.
Volt fordert, mehr Demokratie zu wagen. Sie wollen das auch intern machen, aber sie wollen auch, dass die Bürger tatsächlich mehr beteiligt werden über Online-Plattformen, über Hausparlamente, also kleine Gruppen, die dann das, was sie programmatisch beschließen, letztendlich an die Parteien weitergeben. Was passiert, wenn die Öffentlichkeit sich gar nicht beteiligen möchte? Und das ist keine rein rhetorische Frage. Ich erinnere mich an den Prozess, als es darum ging, eine Verfassung für Europa zu entwickeln, die dann zum Lissabon-Vertrag mutierte. Das war sowas von beteiligungsoffen mit Livestreaming und jeder konnte seine Vorstellung mit einbringen und nur ein minimalst kleiner Teil der geneigten oder weniger geneigten Öffentlichkeit hat sich dann wirklich daran beteiligt.
Da sind zwei Probleme. Das eine ist, wie einfach ist es möglich, mitzumachen in dem politischen Prozess und tatsächlich auch irgendwie Meinungen auszudrücken zwischen den Wahlen und wie sehr will man das? Ja? Und wenn man über das will man das redet, dann finde ich, muss man eigentlich darüber reden, zu sagen, okay, warum sind Parteien eigentlich so unattraktiv für Menschen heute und warum ist die EU so wahnsinnig unattraktiv und gilt so als Teil der Globalisierung, als böses Monster? Und da liegt es, glaube ich, für mich eben an diesem Mangel an Demokratie. Ja, wenn ich wüsste, dass meine Stimme tatsächlich was in der europäischen Politik verändert, also wenn ich wüsste, ich könnte eine Parlamentarierin wählen, zum Beispiel, weil ich Bürokratieabbau fordere und die wird sich dann auch dahinsetzen und kann ein Gesetz erlassen oder kann eine Regierung mitwählen auf europäischer Ebene, die eben das auch möchte, also Bürokratieabbau, dann wäre das spannendere Politik und ich hätte, glaube ich, eher das Gefühl, ich kann mitbestimmen, meine Stimme bedeutet etwas. Und gerade weil wir uns eben diese Demokratie nicht trauen, ist es für die Menschen uninteressanter, weil sie sagen, ist doch eh egal, was ich wähle. Und dass jetzt wir eine große Wahlbeteiligung haben, hat mich mega krass gefreut, weil es eben genau dieser europäischen Institutionen oder dem Parlament eben mehr Legitimität gibt. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hin müssen, damit man wirklich den Bürgern zeigen kann, dass ihre Stimme etwas bedeutet. So,
ja. Dazu bräuchte man dann das Initiativrecht zumindest, also die Möglichkeit für das Parlament, auch Gesetzgebungsverfahren zu starten. Das können sie bisher nicht. Und dann sind wir wieder bei der Frage, wie realistisch ist das? Denn die EU-Regierungen werden mehrheitlich daran kein so riesengroßes Interesse haben, dem Parlament diesen Trumpf in den Ärmel zu spielen.
Ich glaube, wir haben als europäische Bewegung da so einen kleinen Vorteil, weil wir eben in jedem einzelnen Land Europas mit mobilisieren können, Leute organisieren können und tatsächlich auch Themen auf die Straße bringen können aus dem Europäischen Parlament. Dadurch, dass wir da sitzen und dass wir jetzt auch im Wahlkampf mit den ganzen Spitzenkandidaten der einzelnen Parteien saßen und die ganze Zeit fordern konnten, so was ist eure Vision für Europa, wo geht's denn hin, wie wollt ihr das denn machen, dass man dann tatsächlich irgendwann eine ernsthafte Antwort kriegt. Weil ich glaube, eine Sache, die jetzt jedem klar geworden ist, ist, dass so Rumdümpeln halt nicht mehr funktioniert, dass es dann zu dem Brexit kommt, dass da die Vision einfach gefehlt hat, wie es weitergehen soll. Und natürlich, ich sitze jetzt allein im Europäischen Parlament, aber es ist halt auch ein Anfang.
Mehr Demokratie wagen, das Copyright auf diese schöne Forderung hat ja ein gewisser Willy Brandt, einer der diversen SPD-Vorsitzenden der vergangenen Jahrzehnte. Es gibt ja Stimmen, die sagen, obwohl es in Spanien und jetzt auch in Dänemark gegenläufige Tendenzen gibt. Aber es gibt Stimmen, die sagen, die Ära der Sozialdemokratie geht zu Ende. Würden Sie das bedauern, wenn es so wäre?
Ich habe da wahrscheinlich jetzt auch nicht sehr viel mehr Einblicke als viele andere Bürger dazu. Das, was ich sehe, ist auf der einen Seite, dass es da anscheinend Schwierigkeiten gibt, viel gutes Personal zu finden, die tatsächlich irgendwie überzeugend eine Vision überbringen können. Und das Zweite ist, dass sich die Wählergruppen irgendwie neu orientieren. Ich glaube, es liegt auch darin, weil so die großen Trennlinien in unserer Zeit anders verlaufen. Also worüber streiten wir gerade? Wir streiten über mehr oder weniger Europa. Und da ist sozialdemokratischer Ansatz nicht ganz klar, warum man genau da jetzt mit den Sozialdemokraten gehen sollte. Oder wir streiten über Klima. Oder wir streiten über Digitalisierung und also so viele Themen, wo so eine klassische sozialdemokratische Perspektive vielleicht es nicht geschafft hat, sich weiterzuentwickeln und zu sagen, was ist eigentlich unser Angebot darauf?
Es ist ja nicht so, dass es den Christdemokraten in Deutschland oder europaweit so viel besser geht. Im Moment sind halt vor allen Dingen alle Scheinwerfer auf der SPD. Kann das sein, dass es auch etwas damit zu tun hat, dass die Art der Vermittlung, der Kommunikation, der Mediennutzung einfach nicht mehr zeitgemäß ist, ganz unabhängig von den politischen Inhalten?
Also es ist schon erstaunlich, wenn man sich so die Wahlkampfvideos der großen Parteien anschaut, ja, wie da einfach die Qualität ist. Das ist schon so. Und natürlich ist auch Digitalwahlkampf etwas, wo man ein bisschen innovativer sein könnte, als es vielleicht viele Parteien gewesen sind. Das ist eine Art der Vermittlung. Ich glaube, die zweite Art der Vermittlung und das, was mir viele unserer Mitglieder gesagt haben, die irgendwo schon mal aktiv waren, ist, dass man in so Lokalgruppen hineinläuft und sich politisch engagieren möchte, aber das Gefühl hat, ich kann hier nicht wirklich was bestimmen. Also ich bin ein großer Fan von Menschen, die sich parteipolitisch engagieren, fast egal in welcher Partei. Und ich finde es total toll, wenn man das innerhalb der SPD macht oder der CDU macht. Und deswegen will ich das gar nicht diskreditieren, aber ich glaube, dass da einfach eine große Aufgabe ist, das attraktiver zu machen, Parteipolitik zu machen.
Und vor allen Dingen auch glaubwürdig dann zu vermitteln. Denn es geht ja nicht nur um das Ausspielmedium, was man nutzt, sondern Form und Inhalt müssen auch zusammenpassen. Also ich habe mir das angeguckt, was Sie gemacht haben im Wahlkampf. Das ist eine sehr persönliche Erzählhaltung. Sie blättern da Fotos hin aus Ihrem Leben. Und es ist eben nicht Wahlkampfparole, die einfach nur einen anderen Ausspielweg sucht. Und vielleicht fehlt genau dieses, mit den digitalen Medien aufgewachsen zu sein, dieses Element den Parteien.
Also das ist diese ganze Vermittlung, da haben Sie sicher recht, haben wir vielleicht ein paar Sachen richtig gemacht und ein paar andere Leute ein paar Sachen falsch, keine Ahnung. Aber ich glaube trotzdem, dass das Programm, was zugrunde liegt, auch ein entscheidender Faktor ist. Also viele Leute haben gesagt, okay, ich habe euch irgendwie kennengelernt, weil ihr vielleicht ein nettes Video gemacht habt, aber ich habe mir dann mal angeschaut, was ihr geschrieben habt und das hat mich wirklich überzeugt. Man kann halt nicht sich nur auf Steuergerechtigkeit konzentrieren, man kann sich nicht nur auf irgendwie eine gemeinsame europäische Außenpolitik konzentrieren, man kann sich nicht nur auf eine gemeinsame Klimapolitik konzentrieren, sondern man muss da auch ein Angebot machen, was eine funktionierende Europäische Union darstellt, dann war das so schon eine der überzeugenderen Faktoren.
Quintessenz, Sie lassen sich den Schneid nicht abkaufen, trotz der Tatsache, dass es eben nur ein Abgeordneter für die junge Partei geworden ist. Wie geht's jetzt weiter?
Also ich habe großen Respekt vor der Aufgabe, einfach weil da zum einen diese 500.000 Wähler sind, die überall in Europa gesagt haben, okay, wir finden Volt gut und wir wollen gern, dass Volt im Parlament sitzt. Aber auch, weil es natürlich innerhalb der Bewegung viele Augen jetzt darauf gerichtet sind, wie wir dieses Mandat umsetzen. Und deswegen hoffe ich auch, dass wir bald viele weitere Mandate gewinnen in anderen Ebenen, einfach um da klarzumachen, das ist eine größer getragene Bewegung. Für mich persönlich ist es jetzt so, dass ich schauen muss, in welche Gruppe wir jetzt nach am Montag dann sitzen und mein Büro einstellen werde. Und dann geht es darum, eben seine politischen Prioritäten umzusetzen. Also eben, wie gesagt, zu versuchen, eine gemeinsame Klimapolitik hinzukriegen, tatsächlich so gut es eben geht, die EU zu reformieren und dann eine gemeinsame Industriepolitik hinzukriegen, die tatsächlich zukunftsfähig ist.
Ich muss zum Schluss noch eine ganz wesentliche Frage loswerden. Die Namen der Europaparlamentarier, alle 751, werden gelistet vom EU-Parlament. Werden Sie sich da mit vollem Namen eintragen lassen? Der wäre Damian Hieronymus Johannes Freiherr von Böselager?
Ich habe in der Schule und auch in meinem Arbeitsleben danach eigentlich immer Damian Böselager gesagt und das ist jetzt auch für das Parlament so.
Aber es ist keine Distanz zur Familie?
Nein, es ist eine Gewöhnungsfrage.
Und kein gezielter Verzicht auf das Adelige an Ihnen?
glaube, jeder wächst da auf, wo er aufwächst und das muss man auch nicht verleugnen. Also ich muss mich davon nicht radikal distanzieren.
Herr Böselager, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Das war Tacheles, heute mit dem Europaparlamentarier der Europäischen Partei Volt, Damian Böselager.